Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge von KI und Tech to Go, der Praxis-Pitch. Ich bin heute leider alleine am Mikrofon, weil Christian in seinem wohlverdienten Urlaub ist. Und weil wir heute auch ohne Christian richtig viel News haben, will ich gleich mal loslegen. Denn in dieser Woche ist etwas, könnte man sagen, Fundamentales passiert. Die abstrakte Billionenwette auf KI, über die wir Ende Oktober gesprochen haben, wird jetzt physisch real. Also nicht in Codezeichen oder nicht in Forschungspapieren, sondern in Beton, Stahl, Glasfaser und massiven Stromversorgungseinheiten. Heute sprechen wir über die Woche, in der quasi der KI-Wettlauf endgültig in einen Infrastrukturkrieg übergeht. Ich lasse mich mal mit einer Zahl beginnen, die uns die ganze Woche begleiten wird. Und zwar 653,5 Milliarden Dollar. Das ist die Summe der Infrastrukturinvestitionen, die allein in dieser Woche von 4 Tech-Giganten angekündigt wurden. Also von Microsoft 10 Milliarden in Portugal, von Google für 5,5 Milliarden für Deutschland, Meta unfassbare 600 Milliarden Dollar in den USA und AWS, das hatten wir zwar letzte Woche schon erwähnt, aber 38 Milliarden Deal mit OpenAI. Aber ist das überhaupt alles möglich? Und hier die unbequeme Wahrheit, die niemand in all diesen Presseberichten erwähnt. Die Bauindustrie in den USA sucht verzweifelt nach 400.000 Fachkräften nur dieses Jahr, um bereits angekündigte Rechenzentrumsprojekte überhaupt bauen zu können. 98% all der Projekte, also dieser Megaprojekte, überschreiten ihr Budget um mehr als 30% und liegen im Schnitt 20 Monate hinter dem Zeitplan. Also kannst du dir mal vorstellen, was da eigentlich tatsächlich dann umgesetzt wird. Wir haben quasi einen Wettlauf um die KI-Vorherrschaft, aber der Flaschenhals sind nicht die GPUs oder die Algorithmen, sondern eher, und das hatten wir auch schon sehr, sehr häufig erwähnt, das sind die Elektriker, die Schweißer, die Projektmanager, die, ja, also die Bauarbeiter. Und ja, und dann gehen wir mal gleich zu den einzelnen Projekten über. Also fangen wir mal bei Microsoft an. Also Microsoft hat ja angekündigt, 10 Milliarden in Sines Portugal zu investieren, also ein Data Center für 10 Milliarden zu bauen. Also Brad Smith, Microsoft-Präsident in Europa, nennt es einen bedeutenden Schritt für Europas digitale Souveränität. Ja, genau, digitale Souveränität von Microsoft. Ich versuche das mal zu übersetzen und auch so ein paar Hintergründe mitzugeben. Sines ist nicht irgendein Küstenort. Es ist der wichtigste Anlagepunkt für transatlantische Unterseekabel in ganz Südeuropa. Also hier kommen alle Datenströme aus Nordamerika, Südamerika und Afrika an. Und Microsoft kauft sich hier nicht einfach nur Rechenkapazität oder ein Datacenter. Microsoft sichert sich den Dateneingangshafen für den gesamten Kontinent. Also es ist mehr oder weniger ein geopolitisches, wichtiges Investment. Und warum kommt das jetzt erst? Also warum nicht schon gestern oder sonst? Ganz einfach, weil die EU jetzt in AI, also jetzt kommt der AI Act und weil die Datenresistenzanforderungen kommen im AI Act und weil Europa zunehmend verlangt, dass sensible Daten auf europäischem Boden bleiben. Ja, und was macht Microsoft? Sie bauen eine souveräne Enklave. Also physisch in Europa, aber technisch unter ihrer eigenen Kontrolle. Sie tauschen quasi Kapital gegen garantierten Marktzugang. Und das ist keine Wohltätigkeit, das ist einfach eine strategische Positionierung. Und hier ist quasi der Clou, wenn diese Rechenzentren 2027 oder 2028 online gehen, wird Europa sagen können, oh, wir erfüllen alle EU-Anforderungen. Wir sind jetzt ein europäischer Infrastrukturpartner und haben einen Fuß in all den Türen drinnen und können auch den lokalen Wettbewerb einfach verdrängen. Aber die reale Kontrolle über diese Infrastruktur läuft halt immer noch halt über Microsoft und über die USA. Also es ist so ein bisschen ein trojanisches Pferd. Und wo wir schon bei trojanischem Pferd sind, dann schauen wir uns jetzt mal gleich den nächsten Deal an. Und zwar den in Deutschland. Also Google kündigt 5,5 Milliarden über 4 Jahre an zu investieren. Ein neues Rechenzentrum in Dietzenbach soll gebaut werden. Und eins in Hanau soll ausgebaut werden. Und da ist gleich mal die Politik reingesprungen. Der Vizekanzler Klingelbeil jubelt über echte Zukunftsinvestitionen und ja. Aber schauen wir mal, wie verkauft das Google denn? Also Google sagt, es ist 85% CO2-freie Energie bis 2026. Und das ist jetzt brillant. Die Abwärme des Rechenzentrums soll 2000 lokale Haushalte mit Wärme versorgen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick eigentlich ganz cool. Und nach einem Green IT-Projekt, was ja auch tatsächlich der Fall ist. Aber wenn man jetzt das genauer betrachtet, Google verwebt das Rechenzentrum untrennbar mit dieser Initiative, mit der kommunalen Energieinfrastruktur. Also es ist kein Tech-Projekt mehr, sondern es ist halt ein Stadtwerke-Projekt. Und wenn das ist quasi so eine Art Rückversicherung, wenn in 3 Jahren jemand sagt, oh, dieses Rechenzentrum verbraucht so viel Strom, zu viel Wasser, dann hat man immer noch 2000 Familien in Dietzenbach, die sagen, ah, Moment mal, aber unser Haus wird beheizt mit diesem Rechenzentrum. Ja, und Google schafft sich sozusagen politische und gesellschaftliche Akzeptanz durch diese Initiative und bringt so ein bisschen Geopolitik auf kommunale Ebene. Ich meine, das ist ziemlich schlau und vielleicht ist es auch nur eine Unterstellung von mir, dass das der Hintergrund ist, aber man muss bei Google und bei Microsoft, also bei den Hyperscalern, sehr, sehr darauf achten, weil die halt sehr geopolitisch auch aktiv sind. Wie wir auch schon letzte Woche besprochen hatten mit Saudi-Arabien und auch China. Und dann kommen wir mal zu Meta, also das 600 Milliarden Dollar Ding, ja, über 3 Jahre. Also zum Vergleich, also 600 Milliarden, vielleicht können sich nicht viele was dazu vorstellen, das ist das Bruttoinlandsprodukt von Schweden. Oder das gesamte gesamten Verteidigungsausgaben Deutschlands über eine ganze Dekade. Also und das Data Center soll quasi 60 Quadratkilometer groß sein, also so groß wie Manhattan mehr oder weniger. Und Mark Zuckerberg nennt es natürlich eine aggressive Kapazitätsvorhaltung. Und um das auch ein bisschen, also den Kontext, warum macht er das eigentlich? Ja, also Meta wettet, dass der Weg zur AGI, also allgemeine künstliche Intelligenz, nur über schiere unvorstellbare Rechenleistung zustande kommen wird. Nicht über clevere Algorithmen und nicht über Methodiken oder sonst irgendwas, Entwicklungen, nicht über Effizienz, sondern über Hardcore Brute Force, könnte man sagen. Also einfach nur Leistung, Leistung, Leistung. Sie bauen Kapazitäten auf ohne Ende, um halt dann tatsächlich diese AGI zu entwickeln. Aber was passiert eigentlich, wenn dieser Ansatz nicht funktioniert? Also wenn das nicht der Weg zur AGI ist, sondern durch fundamentale andere Architekturen oder vielleicht Memristoren hatten wir auch schon hier oder wie wir vielleicht nachher auch noch in KIs Next Top Model sehen werden, Entwicklungen in den Modellen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, um dorthin zu kommen. Und auch wenn aktuell die Rechenleistung das am vielversprechendste Instrument zu sein scheint, könnte es auch komplett falsch sein. Und dann haben die 600 Milliarden investiert. Und es gibt bei Meta auch einen zumindest, der nicht dran glaubt. Und das ist Jan LeCun. Und der hat jetzt endgültig die Reißleine gezogen. Also Jan LeCun ist, wer ihn nicht kennt, ein Turing-Preisträger, einer der Väter von Deep Learning und Metas ehemaliger AI-Scientist, also Chief AI-Scientist. Also der verlässt jetzt Meta und baut sein eigenes Startup. Und warum macht er das? Weil er einfach die Nase voll hat von diesem ganzen Large Language Model, von dieser einseitigen Betrachtung von künstlicher Intelligenz, dass es alles nur Large Language Models sind und das ist alles total überhyped. Er ist ja genauso wie auch ich selber ein überzeugter Vertreter der World Models und er ist auch einer, der eins entwickelt, also das heißt JEPA, also das Joint Embedding Predictive Architecture. Und diese KI ist ein selbstlernendes Modell, das durch Beobachtung der physischen Welt lernt und nicht nur durch Textgenerierung oder Pre-Training. Ja, das ist natürlich ein ziemlich harter Schlag und man könnte jetzt sagen, okay, das ist jetzt halt nur Jan LeCun, aber in Wirklichkeit zeigt es quasi die radikale Spaltung der KI-Forschung. Ja, es gibt auf der einen Seite eben die Metas dieser Welt und die halt LLMs und Brute Force und Rechenleistung anstreben. Und auf der anderen Seite gibt's halt die Jan LeCuns und die halt dann sagen, naja, das ist eigentlich wahrscheinlich der falsche Weg. Und irgendeiner von beiden wird richtig oder falsch liegen. Nur investiert halt Meta 600 Milliarden in ein Infrastrukturprojekt, was dann vielleicht einfach wertlos sein könnte. Ja, jetzt kommen wir mal zu den stillen Gewinnern. Also es gibt ja auch stille Gewinner im Bereich der AI, und zwar in Deutschland. Und zwar hat Infineon seine Umsatzprognosen angehoben. Also die haben jetzt gesagt, das Umsatzziel erhöht auf 1,5 Milliarden bis 2026. Und zwar nicht für KI-Chips oder sonst irgendwas, sondern sie haben Chips für die Hochleistungsstromversorgung von Rechenzentren. Also sie entwickeln Stromversorgungslösungen für Rechenzentren. Und natürlich ist das eines der Bottlenecks aktuell. Also und damit gehören sie auch zu den Schaufelverkäufern von der KI-Blase. War aber bis jetzt halt noch nicht so ganz am Radar. Ich meine, jetzt mit der letzten Ansage und der Umsatzprognose, also mit dem Anheben der Umsatzprognose, haben jetzt die ersten Infineon auch ein bisschen auf den Radar bekommen. Jetzt kommen wir noch auf eine Message, die wir letzte Woche schon kurz angesprochen hatten. Und zwar, dass ja Apple jetzt wieder ins KI, also auf das KI-Pferd aufsteigt. Allerdings nicht mit eigenen Modellen, sondern sie nehmen das von Google. Also sie nehmen Gemini. Und jetzt haben wir ja letzte Woche auch angekündigt oder erzählt oder beziehungsweise auch schon in mehreren Folgen erklärt, dass Apple ja wahrscheinlich eine Strategie verfolgt, die nicht ganz so offensichtlich ist. Also viele glauben, dass still und heimlich Apple zu einem KI-Cloud-Anbieter werden möchte. Und zwar für all die Produkte, die auf Apple-Geräten laufen sollen. Also eine Art Private Cloud Compute Infrastructure. Und genau hier bei diesem, also dieses Gemini-Modell soll eben nicht bei Google laufen, sondern das soll eben genau in dieser Private Compute Cloud laufen. Also und damit kann Google quasi ein bisschen Zeit gewinnen, bis sie ihre eigenen Lösungen gefunden haben. Und verliert aber gleichzeitig nicht das Markenversprechen der Privacy. Also opfert sozusagen nicht das Privacy-Thema. Und viele glauben jetzt, das ist jetzt nur quasi, damit sich Apple dass Apple Zeit gewinnt. Ich glaube, das ist ihre Endlösung. Also ich glaube, sie werden nicht so stark in eigene Modelle investieren, sondern sie werden einfach ihre eigene Infrastruktur bauen. Und mit Google haben sie einen Anker-Nutzer. Und wenn alle anderen das haben wollen, werden die aber Google bezahlen müssen. Und bei Google ist es jetzt anders, ja, weil jetzt hat Google natürlich bessere Karten und die sind ja eigentlich sehr starke Rivalen, also so eine Art Rivalen und Kooperation. Also das ist immer ein bisschen komplizierter. Aber wir haben das ja auch schon im Suchbusiness gehabt, wo Google Apple 20 Milliarden jedes Jahr schenkt, damit Google die Default-Suche bleibt. Jetzt kriegen sie 1 Milliarde wieder zurück. Also es haben sich ein bisschen die Machtverhältnisse verändert. Aber für all die anderen Player wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Und dort wird es sozusagen, das wird jetzt das Paradebeispiel sein, wie Apple in diesen Markt einsteigt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und wir haben es ja gesagt. So, jetzt kommen wir zu einer Studie. Und zwar, beziehungsweise kommen wir zu 2 Studien. Wir hatten ja vor Ewigkeiten, gab es ja diese MIT-Studie, die ja gesagt hat, 95% aller KI-Pilotprojekten scheitern. Und das wurde 100-mal zitiert aus allen möglichen Berichten und war sozusagen als Beweis, dass AI nur Slop, also nur Mist produziert. Jeder, der die Studie gelesen hat, inklusive mir, weiß, dass die Studie ziemlich crappy war, auch wenn sie vom MIT war. Sie war nicht wirklich wissenschaftlich. Aber anyway, das hatten wir auch schon diskutiert, also auch schon in vorigen Folgen. Jetzt kommt eine neue Studie, und zwar von der Wharton School, einer der renommiertesten Business Schools der Welt. Und die haben gezeigt, dass mittlerweile 75% der Unternehmen, dass die bereits einen Return of Invest für ihre Gen-AI-Implementierungen messen können. Also das heißt, 75% der Unternehmen, die Gen-AI nutzen, haben hier schon einen Return of Invest und der ist messbar. Weil bis jetzt war ja immer die Diskussion, okay, gibt's das überhaupt? Ja? Woher soll man herausfinden, okay, wir setzen das zwar alle ein, aber gibt es wirklich einen messbaren Unterschied? Und jetzt hat sich herausgestellt, eben aus dieser Studie, die übrigens sehr gut und sehr wissenschaftlich ist, dass bereits 75% der Unternehmen, die da befragt wurden, das tatsächlich messen und dass sie auch einen positiven Impact haben. Und die Use Cases, die da drinnen sind, sind größtenteils halt Datenanalyse. Also 73% der User nutzen das für Datenanalyse. Dann 70% nutzen das für Dokumenten, Zusammenfassung oder halt Bearbeitung. Und dann gibt es natürlich einen großen Haufen für die Content-Erstellung. Und die Nutzung ist natürlich explodiert. Ja? Also 82% aller Führungskräfte nutzen GenAI bereits wöchentlich und 46% täglich. Jetzt ist natürlich... Das heißt, in Wirklichkeit, wenn man sich die Studie durchliest, finally, KI ist aus dem Labor raus und es ist mitten ins Business angekommen. Das hat allerdings auch Auswirkungen, weil wenn man jetzt die letzten, also die Oktoberzahlen in den USA sich anschaut, in den Oktoberzahlen für US-Unternehmen, also die Stellenstreichungen in den USA, sind 153.000 Stellenstreichungen im Oktober gemeldet worden. Das ist der höchste Wert in einem Oktober seit 22 Jahren. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, es ist irgendwie Konjunktur oder was auch immer. Aber man hat die Leute auch befragt und der häufigste Grund für die Nennung der Kündigungen ist KI-Adoption, also Kosteneinsparungen durch Implementierung von KI. Das heißt, KI hat jetzt tatsächlich auch einen Impact auf das Personal. Also diese positiven Return of Invest, die da bei der Studie gemessen werden, kommen auch deswegen, weil halt deswegen auch Personal abgebaut wird. Das heißt, die Effizienzsteigerungen, die da gefeiert werden, bedeuten in der Realität auch, dass Menschen ihre Jobs verlieren. Und jetzt müsste man natürlich irgendwie anfangen, auch diese Thematik auch mal anzudiskutieren, weil ich meine, wir reden jetzt auch schon seit einem Jahr hier im Podcast darüber, dass Job Loss ein Thema sein wird, und wir haben auch schon die ersten Studien auch gezeigt, dass das sich vor allem in den Anfangs, also die Jobs für Studenten, die gerade aus der Uni raus sind und diese Anfänger-Junior-Jobs, dass die es immer härter haben und dass die dass dort die Einstellungsrate schon sehr stark zurückgegangen ist. Jetzt kommt es halt auch noch dazu, dass einige Jobs auch gestrichen werden. Und irgendwann muss halt diese gesellschaftliche Debatte auch angegangen werden. Und es ist nicht nur eine Sache von den Tech-CEOs und auch nicht eine Sache, es muss halt tatsächlich auch politisch mal andiskutiert werden und auch jetzt nicht mit Angst oder halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie man das tatsächlich richtig macht. Ich habe auch keine Lösung dafür. Aber wir müssen uns mal damit auseinandersetzen. Also das ist, das fände ich wirklich wichtig. In den USA ist es wahrscheinlich aktuell schwieriger als in Europa. Da bin ich ziemlich sicher. Also Europa hat ja doch einen sehr starken Sozialstaat. Also viele der Länder haben einen starken Sozialstaat, der das eine Zeit lang zumindest überbrücken kann. Aber mal schauen, wann die ersten auf die Barrikaden gehen, weil letztendlich die Budgets überschritten werden und die Politiker dann nicht mehr rechtfertigen können, wie sie diesen Boom weiter befeuern. Aber Europa, auch wenn wir jetzt ein bisschen auf der geschützten Werkstatt sind, sage ich jetzt einmal, Europa hat auch seine Probleme. Und da kommen wir gleich zu einem Thema, was ich auch ansprechen wollte. Also diese Woche gab es zwei völlig widersprüchliche Meldungen. Meldung Nummer eins: Die EU-Kommission beginnt mit der Arbeit an einem Code of Practice, also zur Kennzeichnung von KI-Inhalten. Also da geht es hauptsächlich um KI, also Deepfakes soll markiert werden und es soll Transparenz und der Verbraucherschutz soll gestärkt werden. Gleichzeitig arbeitet die EU-Kommission an einem digitalen Omnibus, also so nennen sie das, der die DSGVO ein bisschen aufweichen soll. Genau, also die DSGVO, also Europas stolzeste digitale Errungenschaft, soll reformiert werden. Ja, und warum? Weil natürlich, weil das Training von KI-Systemen mit personenbezogenen Daten überhaupt erst legal und wettbewerbsfähig gemacht werden muss. Ja, weil ansonsten können wir halt nichts machen. Und das ist quasi eine 180-Grad-Wende, die einfach so aus dem Blauen herauskommt. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das aus out of the blue kommt oder ob da nicht einfach die eben Messages, die wir jetzt gerade genannt haben, diese ganzen Investitionen, die von den Big Techs hier getätigt werden, einige der Motivationskarotten sind, um hier tätig zu werden. Und also es ist ein bisschen ein stilles Eingeständnis. Also auf der einen Seite, ich bin ja auch kein Freund der DSGVO. Es ist ein klares Eingeständnis, dass die strengen DSGVO-Regeln und der Aufbau einer, also und der Aufbau einer KI-Industrie ein bisschen unvereinbar sind. Ja, also du kannst entweder das eine oder das andere haben, aber beides geht wahrscheinlich nicht. Und man muss sich jetzt hier wahrscheinlich entscheiden, welche Datenschutzprinzipien man jetzt hier tatsächlich nutzen möchte und wie weit man zurückgehen möchte. Ja, du kannst das entweder lockern und halt gegen deine Prinzipien gehen, und dann fehlt dir auf der einen Seite halt so ein bisschen die Unterscheidung zu USA und China, ja. Aber auf der anderen Seite, ja, musst du halt akzeptieren, dass du hältst halt fest an diesen Datenschutzprinzipien, und dann bist du halt irgendwie im KI-Wettlauf nicht wettbewerbsfähig. Das musst du dann halt auch akzeptieren. Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, da wird starker Lobbyismus aus den Big Techs und auch aus den USA kommen, der das Ganze, also es geht hier, glaube ich, nicht nur um europäische Interessen. Da geht es sehr stark auch wiederum um geopolitische Interessen. Und alle wollen vermeiden, dass der Druck noch weiter ausgebaut wird und dass wir in eine Debatte kommen, die uns dann wieder mit irgendwelchen Konflikten mit unseren alliierten Freunden, den USA, bringt. Ja, also ja, sehr komische Zeiten, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir zu dem Segment KI's Next Top Model. Und diese Woche, Trommelwirbel, Kimika 2 Thinking. Kimika 2 ist ein Open-Source-Modell aus China. Und dieses Open-Source-Modell hat also ein paar Parameter, wie wir es ja immer machen, hat circa eine Billion Parameter und ist ein Mix of Experts, hat eine Mix of Experts-Architektur mit 32 Milliarden aktiven Parametern. Das heißt, jeder Experte hat 32 Milliarden Parameter. Es hat ein Kontext-Window von 256.000 Token. Das heißt, es kann sich 256.000 Token merken, um es zu verarbeiten. Und jetzt mal die Frage, warum ist dieses Modell jetzt eigentlich so? Oder was ist jetzt so besonders an diesem Modell? Nummer eins, und das ist tatsächlich mindblowing, dieses Modell schlägt alle großen kommerziellen KI-Modelle wie GPT-5, Sonnet 4.5 in agentischen Ausführungen. Das heißt, es kann mehrstufige Deep Thinking mit 200 bis 300 aufeinanderfolgenden Tool-Anwendungen starten. Also es kann 200 bis 300 aufeinanderfolgende Tool-Use durchführen. Und wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, ja, also es gibt ja hier Humanity's Last Exam und dann halt diese ganzen verschiedenen Tests, ja. Also ich versuche jetzt mal hier ein paar Humanity's Last Exam mit Agentic Reasoning. Schneidet Kimika 2 besser ab als GPT-5 und Sonnet 4.5 mit 44,9 und GPT-5 ist 41,7, also deutlich. Und Sonnet 4.5 ist bei 32%. Bei Agentic Search ist Kimika 2 Thinking mit 60,2 und der zweitbeste ist mit 54,9 und dann kommt Sonnet 4.5 mit 24,1. Und selbst bei Softwareentwicklungen, wo, also Coding-Anwendungen, also selbst da Agentic Coding, Multilingual, ist zwar immer noch Anthropic mit Sonnet 4.5 immer noch der Beste, also hat aber 68 Punkte, aber Kimika 2 ist besser als ChatGPT, als GPT-5 mit 61,1 und GPT-5 ist 50,3. Also man sieht hier, dass dieses Modell State-of-the-Art-Modelle schlägt, obwohl es Open Source ist. Und das Besondere dabei ist auch noch, es hat eine eigene Architektur, die es ermöglicht, obwohl es ein 1 Billionen Parameter großes Modell ist, auf zwei Mac-Geräten laufen zu lassen. Das heißt, es ist tatsächlich das erste Open Source, das erste große Open Source Modell, das auf geläufiger Hardware laufen kann, das die großen kommerziellen Modelle schlägt. Und zwar in agentischen Anwendungen haushoch und in Anwendungen wie klassischem Coding ist es mehr oder weniger gleich auf. Und das ist wirklich ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also eine Riesenveränderung, ja, weil bis jetzt gab es zwar viele Open-Source-Modelle, die ja auch in dem einen oder anderen gut waren. Also erinnern wir uns an den Jänner, wo DeepSeek R1 rausgekommen ist und alle so, wow, das erste Reasoning-Modell. Das war ein totaler Game-Changer. Nvidia hat es zerrüttelt und die Aktie von Nvidia ist abgestürzt, weil alle gesagt haben, oh, jetzt brauchen wir nicht mehr so viel Compute, weil die Chinesen können das mit wenigen, mit viel geringeren Kosten und einem viel kleineren Modell können die dasselbe leisten. Und dann wurde das alles relativiert und alle anderen haben aufgeholt. Und jetzt haben wir wieder so einen Moment mit Kimika 2 Thinking. Vor allem diese 200 bis 300 aufeinanderfolgenden Tool-Aufrufe sind einfach einzigartig. Also sind wirklich, und wir wissen ja, 2026 wird alles noch stärker agentifiziert und es wird viel mehr Workloads geben, die in Agenten laufen werden. Und diese werden dann aber nicht mehr über Anthropic oder ChatGPT laufen und auch nicht über Google, sondern da investiert man halt mal 5.000 bis 10.000 Euro in so eine Kiste und lasst der Kimika 2 drauflaufen. Und man muss keine zusätzlichen API-Kosten haben. Man hat auch noch die Souveränität, also die Datensouveränität bei sich. Und ja, also es bringt vielerlei Vorteile und wir werden ja nächstes Jahr schaffen wir uns ja auch eine neue KI-Infrastruktur an, wo wir eben diese großen Modelle drauf laufen lassen können und Kimika 2 wird bestimmt eines der ersten sein, die wir hier drauf spielen. Es gibt natürlich auch Gwen 3 und viele andere, die wir sehen, dass die in vielerlei Hinsicht auch sehr ebenbürtig sind mit den klassischen großen Modellen wie GPT-5 oder Claude Sonnet 4.5. Aber ja, Open Source, eigene, selbstverantwortlich, keine Daten rausgeben, keine laufenden Kosten, außerhalb vielleicht die Stromkosten für deinen Server. Also das wird massiv diese anderen Large Language Model Anbieter, also die kommerziellen drücken, glaube ich. Und man sieht auch schon die ersten Zeichen dafür. Also wenn man sich die Startup-Welt in Silicon Valley anschaut, viele davon haben schon angefangen, eben diese chinesischen Open-Source-Modelle zu adoptieren und nicht mehr eben auf Anthropic zu gehen oder halt auf OpenAI zu gehen, sondern sie verwenden diese Open Source Modelle, tun sie selbst noch ein bisschen optimieren und dann das sieht man auch eben an den Coding Modellen, die jetzt rausgekommen sind, und da sparen die sich natürlich auch riesige Kosten, ja. Und wenn wir schon dabei sind, jetzt kommen wir zur nächsten Errungenschaft, also Anthropic. Anthropic hat also das ist jetzt zwar jetzt kein neues Modell, aber hat eine neue Methode entwickelt. Also sie nennen es Code Execution with MCP. Also MCP kennen wir, das ist das Model Context Protocol. Das ist quasi das Protokoll, mit dem man verschiedene Tools nutzen kann, wie zum Beispiel Outlook zugreifen oder auf Google Drive zugreifen oder Salesforce oder was auch immer. Also quasi so eine Art Schnittstelle, über die KI über das MCP-Protokoll mit einem Tool reden kann, um dann genau die Informationen zu bekommen, die es benötigt, ohne dass es jetzt großartige API-Programmierkünste braucht. Jetzt ist es so, dass diese Tool-Usage zwar super ist, und alle Leute, die Agenten entwickeln, die haben natürlich, die verwenden natürlich MCP größtenteils, wir auch. Aber eines der Probleme ist quasi dass das teilweise sehr langsam ist und sehr, sehr teuer. Also es ist sehr token-ineffizient in Wirklichkeit. Und jetzt bringt Anthropic eine Lösung zu dem Problem. Und zwar, also ich versuche es mal so zu erklären, also stell dir vor, ihr habt zwar einen super smarten Praktikanten und ihr wollt, dass dieser Praktikanten nicht nur texten, sondern auch Dinge tun kann, Kalendereinträge machen, Daten aus Salesforce holen, Dokumente aus Google ziehen, was auch immer. Und dafür gibt es eben das MCP-Protokoll. Bisher, um auch nur ein einziges Mal diese Tool-Usage zu nutzen, musste man quasi den Praktikanten das gesamte Handbuch für alle 1000 Tools, die er theoretisch nutzen könnte, auf den Schreibtisch knallen. Ja, das ist quasi das Gehirn der KI, also das Kontextfenster war relativ schnell voll. Und das Ergebnis, es war halt extrem langsam und es war sehr teuer, weil es sehr viele Tokens benötigt hat. Also und wenn du sehr große Dokumente gehabt hast, also lange Meeting-Transkripte, wenn die von A nach B kopieren musstest, mussten diese halt mehrmals durch dieses Kontextfenster geschleust werden. Und dann war alles mehr oder weniger verstopft. Und jetzt löst Anthropic das Problem durch einen einfachen, genialen Trick. Statt von eben diesen 1000 Tool-Handbüchern, also die Definitionen, zu gehen, geben sie ihm einfach nur eine Art Coding-Umgebung. Im Grunde einen kleinen, sicheren Computer. Also jedes Tool, wie zum Beispiel Google Drive-Dokument aufrufen, ist dort jetzt eine kleine Programmierschnittstelle, also eine API in einer Datei hinterlegt. Wenn die KI jetzt ein Dokument holen will, tut sie nicht mehr so, als würde sie ein Formular ausfüllen. Stattdessen schreibt sie selbst ein kleines Stück Code, zum Beispiel Import GetDocument vom Google Drive und füllt es dann aus. Ja, also das heißt, es wird quasi ein Stück Code generiert, das dezidiert nur diese Tool-Usage anspricht und damit muss all der andere Schrott, der da dabei sein muss, nicht mitgeladen werden. Das ist also nicht nur eine technische Spielerei, das ist ein massiver Vorteil in der Praxis. Also die KI lädt dann nicht die Definition von, die lädt dann quasi nur dieses eine Tool. Also es wird ein Code geschrieben, der sagt, lade diesen Code, um dieses Tool zu nutzen. Und es wird nur das verwendet. Und damit sparst du dir, also es gibt hier Beispiele, wo du um 98,7% die Token-Usage reduziert hast. Und die Antworten sind viel schneller und natürlich viel günstiger. Also, und du kannst auch so smarte Datenfilterung, also die KI muss nicht mehr 10.000 Zeilen aus einer Excel-Tabelle auslesen, um die 5 wichtigsten zu finden. Du kannst einfach, schreibst einen Code und sagst, filtere die Tabelle und gib mir nur die 5 Zeilen mit Status Pending. Das Modell sieht also nur die 5 relevanten Zeilen und nicht die ganze Datenwurst, ja. Und das ist auch wiederum ein echter Datenschutz. Also, das ist eigentlich so der coolste Punkt. Die KI kann den Code schreiben, um sensible Kundendaten, zum Beispiel Namen, E-Mail-Adresse vom System A nach B zu schieben, ohne diese Daten jemals selbst zu sehen. Die Daten bleiben in dieser sicheren Code-Umgebung und die KI sieht nur die Platzhalter wie E-Mail 1, ja, oder Name, ja. Das ist ein Riesengewinn in der Sicherheit, ja. Und die KI kann sich in diesen Umgebungen sogar, und jetzt kann man sogar noch das nächste hingehen. Wir haben ja über die Skills geredet und jetzt kann sich die KI in dieser Umgebung sogar einen eigenen Skill bauen und den wiederverwenden und ist sozusagen lernt dann immer wieder dazu, ja. Also das ist schon sehr innovativ, ja. Es ist sehr simpel eigentlich, aber auch sehr sehr innovativ, ja. So, dann kommen wir noch ein paar zu zwei drei Meldungen und zwar die jetzt nicht mehr KIs Next Top Model sind, aber die ich auch unbedingt nennen wollte. Und zwar habe ich gelesen, VW kündigt an, eigene Chips für autonome Fahrzeuge zu entwickeln. und produziert diese aber in China für Fahrzeuge, die in China verkauft werden. Also der VW China-Chef sagt, wir gehen über lokalisierte Produktion hinaus, um die Kerntechnologien zu beherrschen. Das ist quasi eine strategische Kehrtwende. Statt sich von US-Anbietern wie Nvidia oder Qualcomm abhängig zu machen, strebt VW vollständige Lokalisierung an. Ja? Und warum? Weil der US-China-Tech-War real ist. Ja? Weil niemand mehr weiß, welche Sanktionen morgen kommen, weil man im größten Automarkt der Welt nur mit einer autarken, lokalen Technologiestrategie überleben kann. Ja? Das ist quasi die Balkanisierung der Tech-Welt. Ja? Nicht mehr eine globale Lieferkette, sondern regionale, voneinander unabhängige Tech-Ökosysteme. Ja? Aber das macht das halt alles auch ein bisschen langsamer und ineffizienter. Und ich würde auch behaupten, das ist so ein bisschen ein Schlag gegen die USA, um zu zeigen, okay, wir sind auch in der Lage, wir müssen nicht einfach immer auf eurer Seite sein, USA, sondern wir können uns auch für China entscheiden, wenn es für uns Sinn macht. Und wenn sie sich quasi blöd spielen, also wenn sich der Trump blöd mit dem Westen spielt und sich selbst als der oberste Zampano hinstellt und alle anderen in Frage stellt und sagt, dass die halt alle es nicht wert sind und seine Meinung die ganze Zeit ändert und eigentlich agiert, sehr feindlich agiert, dann kann man sich auch anders entscheiden. Dann kann man auch sich auf die chinesische Seite stellen oder auf eine andere Seite. Also, und Volkswagen ist hier sozusagen der Vorkämpfer. Mal schauen, was jetzt die Reaktionen drauf sein werden und ob man diese Message überhaupt in den Nachrichten hören wird. Und da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, ja nochmal zum Abschluss auf die Zahlen zurückkommen, auf diese 400.000 Fachkräfte, die allein in den USA fehlen, um die bereits angekündigten Rechenzentren zu bauen. Also das ist kein abstraktes Problem. Es ist quasi ein Flaschenhals, der die gesamte KI-Revolution verlangsamt. Und man muss jetzt all diese Messages, die jetzt hier draußen sind, immer ein bisschen relativiert betrachten. Wenn Microsoft 10 Milliarden da ankündigt, Meta 600 Milliarden dort. Aber in der Realität, wenn diese Dinge nicht umgesetzt werden, weil ihnen einfach die Fachkräfte fehlen. Und da wird sich jetzt zeigen, wo die Reise hingeht. Ich fand diese Woche sehr, sehr spannend, was das angeht. Eben 653,5 Milliarden Dollar angekündigt. Und wenn du dann siehst, 400.000 Fachkräfte fehlen, 98% der Megaprojekte sprengen das Budget, dann hast du eben dieses ganze KI Return of Invest versus Jobverlust und dann hast du auf der einen Seite Datenschutz und Wettbewerbsfähigkeit, ja, und auch wieder, also dieser Jan LeCun-Move, also die klassischen LLMs versus World Models, also alles, was wir jetzt erleben, wir glauben, dass es vielleicht schon alles gesetzt ist, aber die heutige, also diese Woche hat gezeigt, dass gar nichts gesetzt ist. Also die Revolution ist real, die KI-Revolution ist real. Alle suggerieren, dass das eher alles easy peasy und glatt läuft. Aber wenn man im Detail reinschaut, ist es nicht so. Ja, also es läuft ganz viel, es gibt ganz viel konträre Aussagen, es gibt ganz viel unterschiedliche Meinungen und die gesetzten Realitäten, die versucht werden jetzt irgendwie zu betonieren, also dass sich diese einbetonieren, ja, die sind einfach nicht vorhanden in Wirklichkeit. Ja, da geht es wirklich nur um Propaganda, kann man jetzt eigentlich nur sagen. Sehr, sehr, sehr spannend, eine sehr spannende Woche. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet. aber für mich war es ein bisschen ein Eye-Opener die Woche. Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr mir bis hierher zugehört habt, auch ohne Christian. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, euch ein bisschen was mitgeben, was so alles passiert ist. Und dass ihr auch das einordnen könnt, wenn ihr News hört oder lest. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche und freue mich dann auf nächste Woche, wo hoffentlich der Christian wieder dabei ist. Bis dahin. Tschüss.